Soli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zoli Radio. Mein Name ist Jenny Degen.
Und ich bin der Lukas Meili.
Heute nehmen wir Sie mit ins Affenhaus zu einem Tier, das mit allem spielt, was ihm in die Finger kommt. Ob ein Steckli oder ein stabiler Ast, fast alles wird in ein Werkzeug verwandelt. Schon manche Pfleger und manche Pflegerin war überrascht vom Einfallsreichtum dieser Tiere mit dem braunroten Fell. Fleissige Besucherinnen und Besucher vom Zolli wissen wahrscheinlich, von welchem Tier ich rede. Von der Orang-Utan.
Wir nehmen die Menschenaffen heute etwas genauer unter die Lupe. Für das reden wir mit der Pflegerin der Orang-Utan, der Gabi Rindlisbacher, und dem Kurator, Adrian Baumeier. Sie erzählen uns, wie man ein Vertrauensverhältnis zu diesen Tieren aufbaut, warum einem ein Orang-Utan auch mal die kalte Schulter zeigen kann und warum ihre Körper perfekt auf das Leben in den Bäumen ausgerichtet ist.
Dann machen wir eine Schaltung auf Borneo. Weil auf dieser Insel in Südostasien leben Orang-Utan in freier Wildbahn. Seit Jahrzehnten aber schrumpft ihr Lebensraum, weil die Wälder abgeholzt und durch Palmölplantagen ersetzt werden. Der Zolli unterstützt auf Borneo ein Orang-Utan-Schutzprojekt, es heisst Hutan-Projekt, und das setzt sich dafür ein, dass der Lebensraum der Orang-Utan und anderen Wildtiere erhalten bleibt. Der Leiter des Projekts, der Marc Anquena, gibt uns einen Einblick, wie die Orang-Utan trotz der Abholzung der Wälder gelernt haben zu überleben und wie Palmöl, sofern es nachhaltig produziert ist, den Tieren sogar helfen kann.
In diesem Zusammenhang reden wir auch noch mit der Catherine Barton vom Chester Zoo in England. Sie ist die Expertin, wenn es um nachhaltiges Palmöl geht. Sie gibt unter anderem Tipps, wie man mit dem eigenen Konsumverhalten etwas zur Erhaltung des Lebensraums von Orang-Utan beitragen kann. Zuerst hören wir aber ins Gespräch mit der Orang-Utan-Pflegerin Gabi Rindlisbacher rein. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Affenhaus. Aus Sicht von vielen Besucherinnen und Besuchern hat sie, die tagtäglich mit diesen faszinierenden Tieren zu tun hat, wahrscheinlich einen Traumjob. Wir wollten von ihr als erstes wissen, ob sie das auch so sieht.
Für mich ist das mit Sicherheit ein Traumjob. Man muss allerdings dazu sagen, man muss auch gerne putzen. Also, es ist sicher 70-80% des Berufs ist Putzen. In irgendeiner Form. Im Affenhaus ist jetzt das viel mit Spritzen und Wasser. Also, das darf man sich nicht darüber täuschen. Und es ist immer noch ein Traumjob, weil die Tiere kommen nicht und sagen ihm merci, aber sie zeigen das auf andere Arten. Durch Vertrauen. Also jetzt gerade bei den Menschenaffen, wo man sich wirklich ein Vertrauen aufbauen muss. Da kann man nicht am ersten Tag kommen und sagen, ich bin jetzt da der Chef, ihr macht, was ich will, was ich will. Sondern da muss man sich wirklich ein Vertrauen, eine Freundschaft aufbauen und das geht manchmal schneller und manchmal weniger schnell. Die Tiere sind ja auch wie wir. Jedes ist ein Individuum. Der eine ist geduldiger, der andere ist weniger geduldig. Also es ist wie bei uns. Und wir mögen vielleicht auch nicht jeden auf den ersten Blick, aber irgendwann merkt man dann, das ist ja gar nicht so ein schlechter Typ und das ist eigentlich mit den Menschen offen. Genau gleich, würde ich sagen. Also, und man braucht einfach auch Geduld und man muss unten durch können. Also, wenn ich an meine Anfangszeit denke, wie die jemanden plagen können, der neu ist, einfach, also, ich tue das gerne ein bisschen mit Kind vergleichen, die ihre Grenzen suchen. Und die Affen suchen auch so ein bisschen, was können wir mit dem machen, wie weit können wir gehen. Und wir haben also recht unten durch müssen früher. Also, da ist man dann angespuckt worden, angekotzt, man hat mit Kot geworfen. Und wenn man das nicht verdreht, wenn man das persönlich nimmt, dann wird es schwierig. Und über solche Sachen muss man einfach hinwegschauen und irgendwann merken die Tiere dann schon, die können wir jetzt nicht schocken mit dem, das ist der eigentlich gleich. Also wenn sie Sachen machen, die man nicht unbedingt gern hat, die sie nicht sollten, dann muss man das einfach ignorieren. Also sobald ich reagiere, dann wird es immer mehr. Und wenn die Affen merken, wenn ich die jetzt anspucke und das stört die nicht, ich mache einfach genau gleich weiter. Ich tue weder lachen, noch bin ich böse. dann hören sie irgendwann auf und denken, oh ja, macht keinen Spass so. Aber wenn dann jemand reagiert, dann also man sieht nicht das richtig an, oder Mimik, dann hocken sie da und was macht sie jetzt, was macht sie jetzt? Und dann ist natürlich ein bisschen Enttäuschung, wenn man nichts macht. Und das hilft dann aber, um die gegenseitige Akzeptanz festigen. Und dann wächst das. Dann wächst das Vertrauen, das gegenseitige Verständnis, das einem anderen oder Willen lassen. Also, dass sie, wie soll ich das sagen, dass sie keine Zirkustiere oder dass sie keine Zoopsychopathen, dass sie selbstständig denkende Individuen, die durchaus ihren eigenen Willen haben und wissen, was sie will und was sie nicht will. Und die sind nicht auf, was das anbelangt, nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Also die haben durchaus ihre eigenen Gedankengänge, die man einfach auch respektieren muss. Man muss sie nehmen, wie sie sind.
Und wenn einmal so eine Freundschaft entstanden ist oder eben eine gute Beziehung, Wie merken Sie das? Gibt es so Situationen, wo Sie merken, jetzt ist ein Vertrauen da? Oder?
Ja, manchmal merke ich das gar nicht im Alltag und merke es erst, wenn zum Beispiel ein neuer Tierpfleger kommt, der jetzt den Orang-Dienst lehrt. Also ich habe zum Beispiel am Gitter stehen, also es läuft ja alles im geschützten Kontakt, ich habe zum Beispiel am Gitter stehen mit einem kleinen Orang. Und für mich ist es selbstverständlich, dass der am Gitter ist und die Mutter ist irgendwo am Futter suchen oder wie auch immer. Und wenn dann neue Leute da sind, merke ich dann plötzlich, das ist gar nicht so selbstverständlich, weil erstens gehen die Kleinen weg, zweitens kommt sofort die Mutter ans Gitter, holt das Kleine weg und hat es dann bei sich geschützt. Und wehe, man kommt dann zu nahe. Und dann merkt man das wieder in solchen Situationen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wenn man sich lange kennt eben, und das Vertrauen hat.
Sie sagen, die Begegnungen finden im geschützten Rahmen statt. Aber gibt es denn jetzt in Ihrer täglichen Arbeit auch Situationen, wo Sie so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass die Orang-Utan irgendwie etwas machen, was sie wollen oder irgendwie mitmachen bei etwas oder mithelfen?
Das ist natürlich das Putzen, ganz klar das Putzen. Wir müssen das Gehege natürlich leer machen. Also wir müssen mit den Schiebern arbeiten. Die Tiere müssen von A nach B, dass wir das Gehege putzen können. Und dann sind wir natürlich angewiesen auf die Tiere, dass sie mitmachen. Und in der Regel ist das auch kein Problem. Die machen da mit. Die wissen ja, es gibt eine Belohnung. Ich habe auch zwei, dreimal abtrennen ohne Belohnung, aber dann ist dann fertig mit abtrennen. Also es läuft natürlich schon viel über Belohnung, weil einfach nur so aus Gutwill macht man es dann auch nicht. Und wenn jetzt ein Tier nicht laufen will, das können verschiedene Gründe sein, wenn zum Beispiel ein Handwerker im Haus ist, der irgendwo bohrt. Oder, also ich habe so schon erlebt, dass ein Storch auf dem Dach gelandet ist im Frühling. Das kann dann länger, dass die nicht mehr mitmachen. Und Orang sind ja nicht Fluchttiere, sage ich mal. Die gehen nicht einfach irgendwo her, sondern die bleiben dort, wo sie sind. Die sich einigeln, zudecken. Und schauen zuerst, was passiert. Und das kann dauern. Das kann dann dauern, bis sie dann das Gefühl haben, ja, es ist jetzt alle doch nicht so schlimm, ich kann jetzt gleich laufen. Oder das ist mir jetzt gar nicht geheuer. Das ist auch dann ganz verschieden von Tier zu Tier natürlich wieder. Da kommen dann die verschiedenen Charaktere wieder sehr führen. Der eine ist auch etwas mutiger und lässt sich nicht so schnell einschüchtern. Das andere ist etwas sensibler und muss dann eine halbe Stunde länger schauen, ob die Luft rein ist. Also das ist typisch Orang. Man bleibt dann mal, wenn man nicht sicher ist, bleibt man dort, wo man ist. Und dann schaut man zuerst einmal. Und dann kann man gar nichts machen. Dann kann man mit Futter nichts machen. Also ich glaube, da könnte man mit einer Schwarzwälder durchkommen. Und das wäre völlig egal. Also.
Und dass das quasi nicht mehr bleiben in einer Situation, wenn es gefährlich wird, dient nicht das in der Natur? Hat das eine bestimmte Funktion?
Ja, also das ist so, in der Wissenschaft ist ja das manchmal so. Man hat ganz viele Mutmassungen, aber wirklich wissen tut es niemand. Ich denke mal, dass die Theorie von Orangs sind relativ schwere Tiere. Also, dass sie einfach auf Sicherheit bedacht sind. Die können nicht einfach durchs Geäst abhöseln wie ein Gibbon zum Beispiel. Ein Gibbon ist sehr leicht und dann geht das wusch, 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 wusch und die sind weg, wenn die durchs Geäst hangeln. Ein Orang ist natürlich viel schwerer. So um die 50 Kilo um ein Weibli, Männer bis 100 Kilo, zwischen 90 und 100 Kilo. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die da ab würden wie eine Rakete, würden sie alle am dritten Baum abstürzen, weil sie das Gewicht nicht mehr tragen. Also ich denke, die Theorie vom, es ist einfach eine Sicherheit, dass das mit dem Gewicht zu tun hat. Dass man nicht kopflos davon stürmen kann, sondern wirklich zuerst muss schauen, wie gefährlich ist die Situation, wo ich jetzt da bin. Und man sieht, ja, wenn Orang klettern, sie klettern sehr bedächtig. Also die sind immer mit mindestens zwei Extremitäten gesichert und mit der dritten gehen sie dann weiter. Und das hat sicher auch mit dem Gewicht zu tun, dass man einfach da ein bisschen vorsichtiger muss sein, als ein kleines Äffchen mit 200, 300 Gramm oder einfach durch den Esch pfitzen wie ein Verrückter.
Wir haben es von Gabi Rindlisbacher gerade gehört. Die Orang-Utan gehören zu den bedächtigen Kletterern. Sie heben sich immer mit mindestens zwei Händen oder Füßen fest, wenn sie in den Ästen unterwegs sind. Und doch, ein Mensch müsste jahrelang trainieren und ganz viele Muskeln aufbauen, um sich so gekonnt durch die Bäume zu bewegen wie ein Orang-Utan. Ihre Kuratorin Zolli, Adrian Baumeier, erzählt uns, wie der Körper der Orang-Utan perfekt an ihre Umgebung in den Bäumen angepasst ist.
Sie sind natürlich für das ausgelegt, für in den Bäumen zu leben. Also sie haben Hände, die wirklich gemacht sind zum Klettern. Extrem lange Finger. Die Finger sind, wenn man die Handfläche von einem Menschen nimmt, sind die Finger im Vergleich zu unseren etwa doppelt so lang. Die Finger sind viel dicker als unsere eigenen. Also mehr als doppelt so viel im Umfang. Wenn man mal müssen operieren an diesen Fingern von den Orang-Utan. Sie sind Chirurgen, das sind Menschenchirurgen, menschliche Handchirurgen, die das machen. Die sind immer beeindruckt, wie stark das alles ist. Und zum Beispiel, was sie ja schon festgestellt haben, eine Sehne von einem Finger von den Orang-Utan ist fast so dick wie der Knochen beim Menschen. Also sie sind wirklich, die sind gemacht zum Klettern. Was dazu kommt, ihre Hüfte ist extrem beweglich. Also ein Orang-Utan kann sich ohne Probleme mit dem rechten Fuß am linken Ohr kratzen, was bei uns Menschen weniger der Fall ist. Und das führt natürlich dazu, dass sie die Hinterbeine in alle Richtungen bewegen können und wirklich zum Klettern wie die Hände genau gleich einsetzen. Dazu kommt, dass ihre Finger nicht gerade sind wie unser. Also unsere Finger sind ja mehr oder weniger gerade nach oben. Bei den Orang-Utan sind die nach vorne gekrümmt, wie ein Haken. Es ist sogar so, dass die einzelnen Knochen im Finger, die drei Knochen, die wir haben, haben sie auch, aber die sind krumm. Das führt dazu, dass sie eine entspannte Orang-Utan-Hand ist eigentlich wie ein Haken gekrümmt. Das heisst, ein Orang-Utan kann ohne Kraftaufwand sich irgendwo herhängen und sicher hängen. Und muss nicht wie wir haben. Wir fangen einfach zittern, wenn wir uns lang müssen haben an ihrer Hand. Orang-Utans können völlig entspannt an ihrer Hand umhängen. Das ist wirklich eine Anpassung an das Baumleben. Und was dazu kommt, der Daumen ist sehr klein bei Orang-Utans. Der ist etwa halb so gross wie unser. Wenn überhaupt, häufig haben sie nicht einmal einen Nagel dran. Und der kleine, zurückgebildete Daumen, das ist eigentlich typisch für so baumlebende, schwinghangende Tiere. Weil der Daumen kommt mehr weg. Also die tun nicht wie wir in der ersten Klasse am Reck klären, den Daumen ohne durch. Sondern der Daumen ist eigentlich weg. Und wenn man den hat und sich schnell bewegt, dann kommt der Daumen weg und wird eventuell sogar nach hinten durchgebogen, was schmerzhaft ist. Und darum bildet sich bei den meisten schwinghangenden Arten der Daumen relativ stark zurück. Weil der mehr wegkommt. Das krasseste Beispiel wäre die Klammeraffe. Die haben wir hier im Zolli auch. Die haben gar keinen Daumen mehr. Die haben nur vier Finger an den Händen. An den Füßen haben sie normal einen opponierbaren Daumen. An den Fingern haben sie nur, den Händen haben sie nur vier Finger, die auch so Haken sind, um eben schwinghangeln, dass der Daumen gar nicht erst wegkommt.
Es sind also, die Finger sind sehr lang und stark, aber ich glaube auch die ganzen Arme sind enorm lang.
Also wie bei allen Menschenaffen sind die Arme viel länger als bei uns Menschen im Vergleich zu der Körperlänge. Das haben Gorillas, das haben Schimpansen auch, wo Gorillas so praktisch ausschließlich am Boden sich bewegen, sieht man, dass der Rücken, wenn er am Boden auf allen Vieren läuft, nicht wie bei uns mehr oder weniger waagerecht ist, sondern nach oben gerichtet ist, weil die Arme viel länger sind. Und bei Orang-Utans sind die Arme noch mal länger, einfach, dass sie genug Reichweite haben. Also ein Orang-Utan-Mann hat vielleicht 3,5 Meter Spannweite. Das heisst, wenn man zwischen zwei Bäumen sich muss bewegen muss, kann man tatsächlich die Weite ausnutzen, um sich vom einen zum anderen Baum zu bewegen.
Orang-Utan sind also perfekt auf ihr Leben in den Bäumen angepasst. Mit ihren starken Fingern, Händen und Beinen schwingen sie sich scheinbar mühelos durch die Äste. Neben ihrem verblüffenden Körperbau haben sie aber noch eine andere erstaunliche Eigenschaft. Sie haben ein hervorragendes Gedächtnis. Studien über die Tiere haben gezeigt, dass sie sich nicht nur an Ereignisse in der Vergangenheit gut erinnern, sie können auch in die Zukunft schauen und beispielsweise Pläne schmieden, wie sie ein Problem lösen könnten. Wir haben die Pflegerin Gabi Rindlisbacher gefragt, ob sie das auch schon mal beobachtet hat.
Ja, definitiv, ja. Ein kleines Beispiel vielleicht. Wir dürfen bei den Orang-Utan, die bekommen ja Äste aus dem Wald, und wir dürfen die Äste nicht länger als 30 cm machen. Wenn die Äste länger sind, ist die Gefahr, dass sie zum Beispiel die Gegenbeleuchtung abholen, die über dem Dachnetz montiert ist. Und wenn ich jetzt längere Äste hineingebe, dann müssen die nicht lange überlegen, oh, was könnte ich jetzt mit dem Ast machen, sondern sie gehen ganz direkt an die Lampe her, zum Beispiel. Und das wissen sie einfach. Sobald man ihnen die Möglichkeit gibt, machen sie das. Oder wir haben zum Beispiel, ein anderes Beispiel, wir haben Holunder auf der Aussenanlage. Und der Holunder ist ja, das sind grüne Äste im Frühling, sehr biegsam, sehr brüchig. Also mit denen kann man nicht so viel machen, das bricht gerade. Und solange löse ich die Holunder in Ruhe. Aber so gegen Herbst, wenn das dann verholzt, die Holunderäste, und man da etwas mehr Chancen hat, um irgendetwas zu grübeln, dann gehen sie die abbrechen. Und meistens die Holunder sind im Frühling, im Sommer sehr schön und im Herbst sind sie total verhützt, weil man dort immer mal wieder gegen Werkzeug holen.
Aber in diesem Fall müssen sie den Orang-Utan nicht, sage ich mal, Spielideen geben. Also die kommen selber auf die Ideen.
Ja, also wir machen natürlich schon Beschäftigung, auch Beschäftigung, die mit dem Futter ist. Aber die können sich wirklich sehr gut auch allein sich beschäftigen, mit Karton zum Beispiel, mit Papier, wo überhaupt nichts mit Futter zu tun hat, mit Jutesäcken. Und ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, dass sie in der Natur eigentlich Einzelgänger sind. Also Feldpflege zum Beispiel fällt fast völlig weg, was man ja sehr gut von den Schimpansen zum Beispiel kennt. Das Graumen, Feldpflege, um den sozialen Halt, also den sozialen Aspekt, den das hat, das ist ja nicht das Lausen, die haben keine Läuse. Das ist wirklich ein sozialer Aspekt, die Feldpflege. Und durch das fällt bei den Orang fast gänzlich weg. Das ist nur wirklich gerade zwischen Mutter und Kind. Und dass sie eigentlich Einzelgänger sind, ich glaube, das hilft ihnen auch, sich einfach auch selber besser zu beschäftigen. Das ist meine Theorie. Aber...
Sie haben gesagt, dass sie zum Beispiel mit Karten oder mit Papier spielen. Also das bedeutet, sie geben dann einfach einmal etwas rein und dann wird etwas daraus gemacht, oder?
Ich habe zum Beispiel an einer Kartonschachtel immer aufgestellt, zugemacht, verklebt, noch irgendetwas drin. Und zuerst, was ich gemacht habe, draufgehauen und dann war das alles flach gewesen. Also ich habe mehr Arbeit investiert, als es der Affe gebracht hat. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann ja in dieser Zeit etwas anderes basteln. Ich gebe ihnen den Garten einfach so rein, flach. Und dann haben sie ihre Kreativität gezeigt. Also dann, die haben wirklich angefangen, man soll ja Orang nicht vermenschlichen, aber dann haben sie angefangen, Häuschen bauen. Und haben die Garten selber aufgestellt, sind drunter gelegen. Also der eine tut sich dann total zudecken mit Garten, der andere tut es in 1000 Stück zerreissen, der dritte tut damit rumklettern und es einfach rumschütteln. Und also, sie sind schon kreativ. Und dann die können sich eine Stunde lang mit dem beschäftigen.
So ein bisschen das Kreative und Spielerische, äußert sich das auch in der Natur? Also in freier Wildbahn?
Ja, also Orang-Utan müssen schon erfinderisch sein, zum Überleben. Die Leute stellen sich ja immer vor, die leben im Dschungel, da ist ein Fruchtbaum am anderen, das ist doch super, und das ist eben nicht so. Also die müssen wirklich einen Plan im Kopf haben, wo sie Fruchtbäume, wenn sie die reif, dass sie keine Leerläufe machen. Also die laufen nicht einfach von A nach B und schauen mal, habe ich da etwas, sondern die haben wirklich einen Plan. Also Forscher sagen das, dass die wirklich einen Plan im Kopf haben und ihr Revier kennen. Und es gibt wirklich auch magere Zeiten, ja, in einem Dschungel. Und man weiss von Orang-Utan, die wochenlang, monatelang zum Beispiel nur von Baumrinden leben, weil einfach wirklich nicht viel anders rum ist. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, wieso das Orang-Utan zum Dickwerden neigen. Da muss man im Zoo immer ein bisschen aufpassen, weil die sich wirklich auch dort futtern, also Fettpolster anfressen für magere Zeiten. Das weiss man heute alles. Also, und dann muss man natürlich schon erfinderisch sein, zum Überleben. Also, und neue Sachen ausprobieren. So sind Kulturen entstanden. Also. Und es kann zum Beispiel in einer Orang-Population auf dieser Seite des Flusses wird es anders gehandhabt als auf der anderen Seite des Flusses, weil ja Orang-Utan nicht schwimmen können. Also da sieht man, wie sich Kulturen anders entwickeln. Und dann natürlich, die Hauptsache, also wichtig ist natürlich, dass die Kinder lernen das von ihren Müttern. Und man sieht das auch bei uns im Zoo, wie kreativ das sie sind. Also wenn ich eine Beschäftigung mache, ich sage jetzt zum Beispiel einen Schlauch füllen mit Körner oder mit einem Brei oder Honig, mit Honig und dann Körner reinkleben, da sieht man bei uns schon, dass sie etwas anders macht. Und nach dem Umbau haben wir ja neue Orang-Utan bekommen. Unsere alte Gruppe ist ja in Gelsenkirchen geblieben. Und dann haben wir da 6 Tiere aus 4 verschiedenen Zoos gehabt. Und dann hat man die verschiedenen Techniken sehr gut gesehen. Also der eine macht es so, wie man sich das so vorstellt. Er nimmt sich ein Stöckchen und tut mit dem Stöckchen alles rausputzen. Der andere probiert es rauszublasen, zu saugen. Der dritte geht Wasser holen am Wasserspender und tut es raus schwemmen. Und dann hat man das sehr gut gesehen. Und dass sich das jetzt so mit der Zeit ein bisschen angeglichen hat, also der eine hat von dem ein bisschen etwas übernommen und dieser hat von dem ein bisschen etwas übernommen, das hat man also sehr gut gesehen in diesem Fall.
Orang-Utan sind stark gefährdet. Heute gibt es in freier Wildbahn weltweit nur noch um die 50'000 Tiere. Und während Orang-Utan ursprünglich im ganzen südostasiatischen Raum verbreitet sind und in China oder Vietnam vorgekommen sind, leben sie heute nur noch auf den beiden Inseln Sumatra und Borneo. Aber auch dort werden sie immer weniger. In den vergangenen Jahrzehnten ist so viel Regenwald abgeholzt worden, dass sie einen grossen Teil von ihrem natürlichen Lebensraum verloren haben. Es gibt aber Organisationen, die Gegensteuer geben. Das Hutan-Schutzprojekt auf Borneo zum Beispiel setzt sich seit 1998 für den Schutz von Orang-Utan ein. Der Zoo Basel unterstützt das Projekt seit vielen Jahren. Wie man sich den Arbeitsalltag des Projektteams vorstellen muss, das hat uns der Projektleiter Marc Onkena erzählt.
Wir erreichen den Marc Onkena im 30 Grad warmen Norden von Borneo. Er sitzt im T-Shirt vor dem Laptop, es ist 3 am Nachmittag und sichtlich heiß. Bei uns ist es 8 Uhr am Morgen, 2 Grad kalt und noch dunkel draußen. Wir fragen ihn, ob wir ihn gerade beim Arbeiten im Feld, also mehr oder weniger mitten im tropischen Regenwald, erreichen.
No, today we are in town, the capital city of the state of Sabah.
Nein, heute sind wir in Kota Kinabalu, der Hauptstadt des Bundesstaats Sabah. Unser Forschungsgebiet ist im östlichen Teil dieser Region etwa 6 bis 7 Autostunden von hier entfernt. Dort sind aber tatsächlich verschiedene Teams im Wald am Arbeiten.
We have teams of researchers who are doing the work in the forest.
Dort arbeiten nicht Forscher aus Übersee, sondern es sind fast ausschließlich Leute aus der lokalen Bevölkerung, die das Leben der Orang-Utan erkunden und probieren zu schützen. 70 bis 90 Mitarbeiter sind im Hutan-Projekt beschäftigt.
We have teams doing Orang-Utan research.
Wir haben Teams, die dort Orang-Utan erforschen. Andere Teams bewachen das Gebiet und vermitteln, wenn es zu Konflikten zwischen Tieren und Menschen kommt. Und dann gibt es noch Teams, die sich um die Aufforstung von Wäldern kümmern, Lebensräume für Orang-Utan wiederherstellen und Wildtiere beobachten und so weiter.
Die Leute, die im Hutan-Schutzprojekt arbeiten, arbeiten nicht, wie man das vielleicht könnte denken, in einem schönen, unberührten Regenwald. Weil so leben die Orang-Utan in Borneo schon lange nicht mehr.
Primary forest in the island.
Der Urwald gibt es auf den Inseln heute nur noch in den Bergregionen. Überall sonst ist der Wald ausgebeutet, abgeholzt oder zerstückelt worden. Das ist alles in den letzten 50 Jahren passiert. Die Landschaft hat sich in dieser Zeit also komplett verändert. Die meisten Leute stellen sich vor, dass Orang-Utan noch in unberührten Urwäldern leben. Aber die Realität ist ganz eine andere.
When we think about Orang-Utan, most of the people think about pristine forest, but today the reality is different.
Weil es die unberührten Wälder nur noch sehr selten gibt, richten Mitarbeiter vom Hutan-Schutzprojekt ihr Augenmerk vor allem darauf, wie die Orang-Utan auch in Gebieten leben können, wo vom Mensch genutzt werden.
The work we are doing in Sabah, for example, is to try to understand.
Bei unserer Arbeit hier im Bundesstaat Sabah versuchen wir herauszufinden und zu verstehen, wie Orang-Utan auch in diesen vom Mensch gestörten Wäldern überleben können. Also in einem Gebiet, wo landwirtschaftlich genutzt wird, wo es Palmölplantagen hat und wo Menschen leben. Es ist eine Tatsache, dass heute viele Orang-Utan auch außerhalb der geschützten Waldgebiete leben. Zum Teil sogar außerhalb der eigentlichen Wälder. Das sind Orte, wo es manchmal nur da und dort einen Baum hat. In der Nähe von Dörfern, Strassen und Plantagen. Und trotzdem überleben sie hier.
Es sei in den letzten 20 Jahren in Sabah zum Glück gelungen, den Anteil der geschützten Wälder von 12 auf fast 30% zu erhöhen. Und in diesen 30% geschützten Wäldern leben rund 4/5 von allen Orang-Utan in Sabah. Trotzdem ist es enorm wichtig dafür zu sorgen, dass sie auch außerhalb der Schutzgebiete überleben können. Weil während Orang-Utan-Weibli ein festes Gebiet bewohnen, ziehen Orang-Utan-Männchen umeinander, sobald sie erwachsen werden. Und wenn sie nicht mehr von Wald zu Wald ziehen können, werden die einzelnen Gruppen in ihren Wäldern irgendwann isoliert. Darum ist es wichtig, dass es zwischen den Wäldern wie ein Korridor gibt, wo die Orang-Utan durch können. Und für das müssen sie eben oft durch Palmölplantagen durch. Damit aber die Besitzer von Palmölplantagen die Orang-Utan auf ihrem Gelände dulden, müssen die Mitarbeiter vom Hutan-Projekt oft sehr stark vermitteln. Und den Plantagenbesitzer ihre Hilfe anbieten, wenn es Probleme gibt mit Orang-Utan.
For example, if Orang-Utan was going to steal fruits in a tree.
Wenn Orang-Utan zum Beispiel Früchte von einem Baum genommen haben, haben wir ein Schutznetz um den Stamm gemacht, damit sie nicht mehr zu den Früchten angekommen sind. Oder wir haben zur Erntezeit Leute patrouillieren, die die Tiere verscheucht haben, damit sie nicht gejagt werden.
Es brauche viele Gespräche mit Plantagenbesitzern, Regierungs- und Wirtschaftsvertretern, um ein Nebeneinander der Menschen und der Orang-Utan zu ermöglichen. So ist es dem Hutan-Projekt gelungen, zwischen den Wäldern sogenannte Korridore zu errichten. Das können Baumreihen sein oder auch kleine Flecken Wald, die innerhalb von einer Palmölplantage stehen gelassen werden. Genau das Teilprojekt hat der Zoo Basel unterstützt und der Marc Onkrena sagt, der Erfolg sei wirklich gross.
So Basel Zoo has been one of our supporters for this particular part of the project.
Der Zoo Basel unterstützt uns in diesem Teilprojekt und es ist wirklich toll zu sehen, zu was das geführt hat. Verschiedene Leute aus der Palmölindustrie haben mit uns zusammengearbeitet und verstanden, wie die Situation ist. Sie haben sich bereit erklärt, ein Stück von ihrem Land für das Schutzprojekt zurückzugeben. So können wir zum Beispiel an verschiedenen Orten Baumkorridore pflanzen, wo einzelne von Orangutan bewohnte Waldstücke miteinander verbinden. So gibt es einen grösseren und vor allem zusammenhängenderen Lebensraum für die Tiere.
Im nördlichen Teil von Borneo, wo zu Malaysia gehört, sei die Situation für die Orangutan unterdessen zum Glück stabil. Im Teil, wo zu Indonesien gehört, gingen die Zahlen aber leider immer noch drastisch runter. Es gäbe noch viel zu tun. Und doch ist der Marc Onkrena zuversichtlich. Weil so anpassungsfähig und widerstandsfähig wie viele Tierarten sind, gäbe es Hoffnung. Aber wir müssen ihnen eine Chance geben und lernen, wie Tier und Mensch nebeneinander leben können.
Wenn man Orangutan schützen will, dann ist es also das Wichtigste, dass nicht noch weiterer Lebensraum durch Palmölplantagen zerstört wird. Das zu verhindern ist allerdings sehr schwierig, weil die Nachfrage nach Palmöl weltweit sehr gross ist und nach wie vor Urwälder abgeholzt werden, um Ölpalmen anzupflanzen. Darum ist die Forderung, einfach weniger Palmölplantagen anzulegen, unrealistisch. Stattdessen sehen Expertinnen und Experten einen Lösungsansatz in nachhaltig angebauten Ölpalmen. Also in einer Produktion, die Mensch und Natur berücksichtigt und schützt. Eine Expertin in Sachen nachhaltigem Palmöl ist Catherine Barton vom Chester Zoo in England. Sie arbeitet dort in der Abteilung Naturschutz und setzt sich seit mehr als 10 Jahren in verschiedenen internationalen Gremien für eine nachhaltigere Produktion ein. Ihr Ziel ist, dass zum Beispiel die Lebensmittelindustrie umdenkt und von den Produzentinnen und Produzenten nachhaltiges Palmöl verlangt. Wir haben mit ihr Kontakt aufgenommen und als erstes wollen wissen, warum Palmöl eigentlich so gefragt ist.
Yeah, it's palm oil is hugely, hugely demanded commodity. It's very efficient compared to other vegetable oils.
Palmöl ist wirklich ein extrem gefragtes Gut. Verglichen mit anderen pflanzlichen Ölen ist es enorm ertragreich. Man schätzt, dass es 8-mal mehr Land würde brauchen, wenn man aus anderen pflanzlichen Ölen den gleichen Ertrag bekommen würde. Es ist das ertragreichste Pflanzenöl überhaupt. Also wenn es überall nachhaltig angebaut würde, dann wäre es eigentlich das nachhaltigste und das umweltfreundlichste Öl.
Neben seiner Ergiebigkeit ist ein weiterer Vorteil von Palmöl, dass es verglichen mit anderem Öl weniger Pestizid und Dünger braucht. Und dann ist das Öl in seiner Anwendung offenbar auch sehr vielseitig.
Its chemical makeup means it can be used as a liquid or a solid.
Seine chemische Zusammensetzung macht es möglich, dass es in flüssiger, aber auch in fester Form kann verwendet werden. Darum kann es auch in ganz verschiedenen Produkten vorkommen, von Lebensmittelprodukten bis hin zum Putzmittel. Die Vielseitigkeit ist also sehr zentral.
Damit das vielseitige Öl aber nicht weiter den Lebensraum von Orangutan und anderen Urwaldtieren zerstört, gibt es gemäss der Catherine Barton nur eins. Auf nachhaltig produziertes Palmöl setzen, wo den Tieren einen Lebensraum bietet und Umweltschutzbestimmungen einhaltet. Aber könnte man dann nicht einfach ganz auf das Öl verzichten? Das sei keine Lösung, sagt Catherine Barton. Das Problem der zerstörten Lebensräume wird durch einen Boykott nicht kleiner und der Verzicht wird noch andere Probleme mit sich bringen.
I think it's thought that around half the people in the world rely on palm oil as part of their diets.
Man schätzt, dass rund die Hälfte der Weltbevölkerung für ihre Ernährung auf Palmöl angewiesen ist. Und es ist das meistgebrauchte Öl in Afrika und in Asien. Also wenn man die ganze Weltbevölkerung ernähren will, dann ist es wirklich wichtig, dass man alle Öl auf eine nachhaltige Art und Weise produzieren kann. Wenn wir jetzt also einfach wieder aufhören, Palmöl zu brauchen, würden wir uns auch aus dieser ganzen Problematik daraus ziehen und würden auch nicht mehr mitreden. Und Palmöl würde trotzdem noch angebaut und in Ländern wie Afrika, Indien, Asien und China verkauft, wo die Nachfrage nach nachhaltig produziertem Palmöl nicht so gross ist. Wir würden uns also ganz einfach daraus ziehen und hätten dann auch keinen Einfluss mehr auf die Palmölindustrie. Darum sind wir überzeugt, dass wenn wir das Problem rund ums Palmöl und um den Lebensraum von Arten wie Orang-Utan lösen wollen, dass wir dann Teil der Lösung sein müssen und der Industrie müssen zeigen, wie sie nachhaltiger produzieren können.
Part of the solution and help the industry to become more sustainable.
Damit Palmöl als nachhaltig zertifiziert wird, ist eines von vielen Kriterien, dass für die Produktion kein weiterer Wald abgeholzt wird. Weil die Nachfrage aber so gross ist, ist das nicht ganz einfach. Darum wird sehr viel geforscht, um herauszufinden, wie bestehende Plantagen besser genutzt werden könnten. Ein anderes Problem ist, dass eine Plantage meistens auch Auswirkungen auf die Umgebung hat.
The other side as well is making sure that
ein weiterer wichtiger Punkt ist zu schauen, dass Plantagen nicht schädlich sind für die Biodiversität in der Umgebung, also dass zum Beispiel kein Gift in die Gewässer fließt. Weil wir sehen immer wieder, dass Palmölplantagen die Lebensräume komplett zerschneiden. Dass es also ein Waldstück hat, dann eine Plantage, dann wieder ein Waldstück. Das Ideale wäre also, dass eine ganze Landschaft nachhaltig würde und dass es Baumkorridor hat, wo die Lebensräume verbinden und wo Orang-Utan und andere Arten durch können.
Species like orangutans can move through the plantations.
Wenn man bei uns im Supermarkt geht, einkaufen geht, kommt man fast nicht darum herum, Produkte mit Palmöl drin zu kaufen. Catherine Barton sagt, das Öl sei in rund der Hälfte von allen verarbeiteten Produkten enthalten, die im Laden verkauft werden. Also zum Beispiel in Schocke, Pizza, Putzmittel, Kosmetikprodukte, Lippenstift, Duschgel, Tierfutter, also in ganz unterschiedlichen Produktgruppen. Aber ganz ausgeliefert ist man als Konsumentin oder Konsument dieser Situation nicht. Man kann konsequent darauf schauen, nur zertifizierte Produkte aus nachhaltiger Palmölproduktion zu kaufen. Und wenn man das im Laden nicht findet, soll man gemäss Catherine Barton das Personal ansprechen.
Talk about sustainable palm oil as well. Ask the producers.
Reden Sie auch über nachhaltiges Palmöl. Fordern Sie den Laden, wo Sie einkaufen, dazu auf, nachhaltiges Palmöl zu finden. Der einzige Weg, um die Nachfrage nach nachhaltigem Palmöl zu steigern, ist, wenn es quasi eine soziale Norm wird. Also zu zeigen, dass wir als Konsumenten nachhaltiges Palmöl wollen und so den Druck aufzubauen, dass es auch tatsächlich nachhaltig angebaut wird.
In der Schweiz gibt es beispielsweise den Einkaufsratgeber vom WWF, wo man sich auch als App abladen kann. Dort werden einem Produkte empfohlen, die zertifiziert sind und aus nachhaltiger Produktion kommen.
Kommen wir von der Palmölplantage in Malaysia und Indonesien wieder zurück auf Basel, in Zoli, und wenden uns den Besucherfragen zu. Auch das Mal sind uns Gabi Rindlisbacher und Adrian Baumeier Rede und Antwort gestanden.
Also wenn Orang-Utan nicht klettern, sondern am Boden rumlaufen, dann laufen sie so komisch. So. Es sieht aus, wie wenn sie so auf den Fussaussenkanten würden laufen. Warum machen sie das?
Das machen sie, weil sie so an das Baumleben angepasst sind, dass sie gar nicht auf der Sohle laufen können. Gorilla-Schimpansen, die sehr viel am Boden sind, das sind Sohlengänger wie wir. Aber der Orang-Utan ist so angepasst, der kann gar nicht mit der flachen Sohle auf dem Boden laufen.
Dann haben wir hier noch ein Kind, das etwas wissen möchte.
Warum haben Orang-Utans lange Haare?
Warum haben also Orang-Utan lange Haare?
Orang-Utans leben in Gebieten, wo es regelmässig regnet, eigentlich täglich, und zwar nicht ein bisschen, sondern täglich in Strömen. Und die Haare, die sind eigentlich wirklich ein guter Regenschutz. So in diesen Temperaturen, wenn man nass wird auf der Haut, ob bei 28 Grad, 30 Grad, ist eine nasse Haut mit der Zeit anstrengend. Es wird kalt, man bekommt kalt. Die Haut darunter ist ja 6, also der Körper ist 36 Grad warm. 30 Grad, das sind 6 Grad Unterschied. Und das führt zu Kühle nach Stunden. Und die Haare sind wirklich ein super Regenschutz. Sie sind relativ fettig und schauen, dass das Tier darunter nicht nass wird.
Eine weitere Frage kommt von einer englischsprachigen Zoobesucherin.
Why do orangutans sometimes make a funny shape with their mouth, like they are kissing?
Warum also machen Orang-Utan manchmal so einen Kussmaul?
Wenn Besucher das sehen, sie sind ja durch Scheiben getrennt. Und man hört natürlich die Geräuschkulissen nicht. Aber es ist oft so, wenn sich ein Orang-Utan aufregt, dann tut er so schnalzen, also so. Dann ist dicke Luft. Und dann machen sie das Kussmaul. Das ist kein Kussmaul, aber dann machen sie das. Und vielleicht, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Besucher das Geräusch halt nicht gehört dazu und meint dann...
Also eigentlich ein klassischer Fall von Fehlkommunikation, so Kussmühle zuwerfen, wo ja bei uns ja, sehr etwas Positives ist ja, und dort ja. Heisst es, hey...
Nein, das machen sie nicht. Also wenn man dann das Geräusch noch dazu würde hören, dann würde das eben so tönen. Und wenn dann ein Orang-Utan richtig stinkig ist, dann ist dann das so ein... Also dann... muss man aufpassen, dann können sie also wirklich auch böse werden, weil sie so aufgeregt sind und so verrückt, dass sie sich über irgendetwas völlig entgeistern. Also. Und es gibt natürlich noch die andere Form von Kussmaul, sage ich jetzt mal, zwischen Mutter und Kind. Die Mutter tut ja, das Kind lernt von der Mutter, was man fressen kann. Und darum tut die Mutter oft etwas, was sie catcht. Und das Kleine, also das Kind tut dann betteln. Und dann tut sie ihm das direkt vom Maul übergeben. Das kann natürlich die andere Interpretation sein vom Kussmund. Also die tun nicht schmäuseln, sondern das ist meistens eine Futterübergabe.
Wir geben ja den Besucherinnen und Besuchern immer noch einen Beobachtungstipp mit auf den Weg für jedes Tier, dass wenn sie in Zoli gehen, das nächste Mal sich auf das achten können. Kommt Ihnen gerade etwas in den Sinn?
Oft kommen die Leute, ja heute nicht mehr so viel Zeit, und oft kommen Leute vorbei und sagen dann, ah, schau mal, da läuft ja gar nichts, komm, wir gehen weiter. Und auch Orang-Utan haben ihre Ruhezeiten, also es ist nicht so, dass wir vom Morgen bis am Abend die Tiere animieren, um irgendetwas zu machen, also die haben vor allem auch nach den Fütterungen haben die auch ihre Ruhezeiten, die tun auch gerne mal rumpflatschen und Bein hochlagern, die machen es eigentlich richtig. Und dann, wenn man dann aber nicht das Gefühl hat, oh, da läuft ja nichts, sondern mal her schaut, dann merkt man auch, dass die Tiere also die Tiere die Menschen besser beobachten als umgekehrt, behaupte ich jetzt mal. Der Durchschnittsbesucher. Wir haben natürlich auch Leute, die jeden Tag kommen und die Tiere auch sehr gut kennen und so Finesse sehen. Aber wenn so ein Orang-Utan irgendwo hockt und so ein bisschen komisch schaut, und die schauen ihm ja nicht direkt in die Augen, und wenn man dann ein bisschen wegschaut, sieht man im Augenwinkel, wie sie schauen. Und sobald man das Tier wieder direkt anschaut, schauen sie wieder weg. So, sieht dann so ein bisschen desinteressiert aus. Aber die wissen immer ganz genau, wer da ist und was die machen, die Leute. Und wenn sich jemand komisch benimmt oder anders wie andere benimmt, dann registrieren die das alles ganz genau. Also ein kleiner Tipp, ein Orang nicht immer anstieren, sondern mal ein bisschen wegschauen und dann sieht man im Augenwinkel, wie er den Kopf dreht und sehr wohl schaut. Also das ist so etwas, was ich noch spannend finde. Die hocken nicht einfach da und langweilen sich. Die schauen Fernsehen, sage ich mal in Anführungszeichen.
Seien Sie sich also bewusst, wenn Sie das nächste Mal ins Affenhaus gehen, Sie stehen unter Beobachtung. Das war es schon wieder mit der neuesten Ausgabe vom Zolli Radio. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.